Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört die Rechtslage, den LTO-Podcast über aktuelle Rechtsprechung, Rechtspolitik und die wichtigsten Rechtsdebatten des Landes. Auch wenn ich mich heute nicht ganz so anhöre, ich bin Annelie Kaufmann, Redakteurin bei der LTO.
Und ich bin Christian Rath, Leiter der LTO-Presseschau.
Wir klären heute die Rechtslage zu folgenden Themen.
Schon 12-Jährige vor Gericht stellen, der Luise-Prozess als Modell.
Lackaffe und andere Schimpfwörter. Muss die Beleidigung abgeschafft werden?
Wissen, was die Kollegen verdienen. Die Bundesregierung verdrödelt die Umsetzung der Entgelttransparenzrichtlinie. Was jetzt?
Und jetzt geht's los. Recht kommt.
Recht kommt, steht über dir und lacht. Recht kommt, 5 vor 12, per Fax in der Nacht. Recht kommt, das ist Next Level Shit. Recht kommt, und alle machen mit.
Der Mordfall Luise hat viele Menschen erschüttert. Ende Mai hat das Landgericht Koblenz nun den Hinterbliebenen Schmerzensgeld zugesprochen. Und sofort ist auch eine Debatte wieder da. Müssen solche jungen Täterinnen vor ein Strafgericht? Müsste Deutschland die Strafmündigkeit senken? Darüber sprechen wir heute mit Markus Seel, Redakteur im Berliner LTO-Büro. Hallo Markus.
Hallo ihr beiden.
Rechtlich war die Sache ja ganz klar. Es gibt im Fall Luise kein Strafverfahren, denn die Täterinnen sind nicht strafmündig. Aber das Landgericht Koblenz hat in einem Zivilverfahren entschieden, sie müssen der Familie von Luise 125.000 Euro Schmerzensgeld zahlen. Warum war das möglich, während ein Strafverfahren eben nicht in Betracht kommt, Markus?
Ja, im Zivilrecht, da gilt ein anderer Maßstab als im Strafrecht. Das Strafrecht behandelt Kinder unter 14 Jahren unabhängig von ihrer individuellen Einsichtsfähigkeit als schuldunfähig. Im Zivilrecht, da wird da quasi im Einzelfall geschaut. Im Alter ab 7 Jahren schaut man eben, ist die Person dann im Einzelfall einsichtsfähig? Und das Landgericht, das hat in diesem Fall Luise festgestellt, dass die beiden Mädchen unstreitig einsichtsfähig sind.
Jetzt könnte man ja sagen, wenn man in so einem Zivilverfahren einsichtsfähig ist, dann ist man doch auch im Strafverfahren einsichtig. Aber hinter dieser Grenze von 14 Jahren für die Strafmündigkeit steckt natürlich auch ein rechtspolitischer Gedanke. Man will eben gerade nicht in jedem Einzelfall gucken, ist dieses Kind jetzt einsichtsfähig oder nicht, sondern Kinder sollen grundsätzlich nicht vor einem Strafgericht erscheinen müssen und sollen eben auch nicht zu Gefängnisstrafen verurteilt werden können.
Ja, diese 14-Jahre-Grenze, das ist ja eine gesetzgeberische Entscheidung, ist einfach eine Setzung. Ja, das ergibt sich ja nicht jetzt irgendwie biologisch, psychologisch. Und Entwicklungspsychologen, die verweisen darauf, dass die Einsichtsfähigkeit in der Regel auch schon wahrscheinlich bei ab 12-Jährigen, vielleicht auch sogar schon ab 10-Jährigen gegeben ist. Und wenn man so auf der Weltkarte mal rumschaut, also andere Staaten weltweit, die haben auch ganz andere Grenzen, Altersgrenzen. Also das geht zum Teil schon bei 0 Jahren los bis hin zu 18. Und weil diese Grenze eben ja das Ergebnis einer rechtspolitischen Entscheidung ist, bietet die eben auch immer wieder Ansatzpunkte für politische Forderungen, diese Grenze abzusenken. Und das passiert natürlich vor allem nach so erschütternden Taten wie jetzt im Fall von Luise.
Okay, aber erstmal zur Einordnung. Solche Tötungsdelikte durch strafunmündige Kinder unter 14 Jahren kommen in Deutschland sehr selten vor. Die mediale Aufmerksamkeit ist dann natürlich groß, weil das auch einfach schreckliche Fälle sind. Aber die polizeiliche Kriminalstatistik, die weist in den vergangenen Jahren meistens so einige wenige Fälle aus. Zuletzt waren es rund 20 Fälle, wo Kinder die mutmaßlichen Täterinnen bei Tötungsdelikten waren.
Ja, man muss auch sagen, 20 Fälle pro Jahr, das ist ja dann doch auch gar nicht so wenig. Du hast gesagt, eben weil es auch so schreckliche Taten sind. Aber eben bei diesen Zahlen, die da registriert werden, handelt es sich um Verdachtsfälle. Das ist nochmal ganz wichtig zu betonen. Also auch solche, die sich dann später vielleicht auch nur als tragischer Unfall herausstellen und nicht als Tötung. Aber wahrscheinlich bleibt doch so eine Handvoll Fälle pro Jahr übrig. Und ja, man muss natürlich sagen, jeder davon ist einer zu viel.
Die Bundesregierung hat sich ja im Koalitionsvertrag vorgenommen, der gestiegenen Kinder- und Jugendkriminalität entgegenzuwirken. Bis jetzt gibt es aber noch keine konkreten rechtspolitischen Vorschläge. Eine Studie soll aber entsprechende Möglichkeiten erforschen.
Ja, man wird wohl sagen müssen, das Bundesjustizministerium, das hat jetzt so eher den Ansatz, erstmal nichts ändern an der Strafmündigkeit ab 14, sondern mal schauen, was eigentlich die bestehenden Regelungen der Jugendhilfe und auch im Familienrecht, was die eigentlich an Maßnahmen jetzt schon hergeben. Ohnehin wurde mit der Beauftragung der Studie noch gar nicht begonnen. Also bevor überhaupt ein Gesetz geändert werden soll, soll erstmal eine Studie das Ganze untersuchen. Dann guckt mal, ob man vielleicht daraus irgendwelche Schlüsse zieht. Naja, jetzt ist zwar schon über ein Jahr rum der Legislatur, aber noch nichts passiert. Also ich würde sagen, bei der gesetzgeberischen Tätigkeit maximale Verlangsamung. Und das kritisiert jetzt eben auch das Land Sachsen bei der Justizministerkonferenz. Die steht ja jetzt an am 11. und 12. Juni. Und da haben die eine eigene Beschlussvorlage eingebracht. Die fordert eine Strategie gegen Gewalt Gewaltkriminalität strafunmündiger Kinder. Die enthält jetzt nicht so viele konkrete Vorschläge, was man da alles ganz genau machen könnte. Aber die bringt auch ins Spiel, eben über die Strafmündigkeitsgrenze nachzudenken.
Also Anfang des Jahres, da gab es ja diese Diskussion auch schon mal aus einem anderen Fall. In Stuttgart war das damals. Und da hat die CSU vorgeschlagen, ein Verantwortungsverfahren einzuführen. Straffällige Kinder sollen schon ab 12 Jahren vor einem Strafgericht stehen können. Dann würde aber die Strafmündigkeit nicht abgesenkt und verhängt werden könnten nur Erziehungsmaßregeln, also Verwarnungen, Weisungen und Jugendarrest. Also da geht es vor allem darum, den Kindern die Verantwortung, die sie da auch haben, irgendwie vor Augen zu führen.
Ja, den Kindern und auch den Eltern, die sollen auch verpflichtend dann teilnehmen an diesen Gerichtsverhandlungen. Es geht jetzt eben bei dem CSU-Vorschlag nicht darum, die Strafmündigkeit pauschal abzusenken. Ja, also die Jugendstrafe, also die Freiheitsstrafe für Jugendliche, die ist ja bisher ab 14 Jahren eben möglich. Und die soll auch nicht dann schon nach dem Verantwortungsverfahren für ab 12-Jährige verhängt werden können, sondern es geht um so ein eigenes Regelungsregime für die 12- bis 14-Jährigen.
Ja, wir hatten es ja aber gerade schon gesagt, also Jugendarrest sollte dann auch möglich sein nach diesem Vorschlag. Jugendarrest, Jugendhaftstrafe, also Unterbringung in der geschlossenen Einrichtung, eine Haft. Ist das jetzt nicht einfach nur ein anderes Wort? Also es, eigentlich geht ja schon um Gefängnis für dann auch schon 12-Jährige und 13-Jährige.
Zwischen dem Arrest und der Jugendstrafe, da besteht dann doch ein erheblicher Unterschied. Also der Arrest, der ist gedacht für kurze Zeitabschnitte bis maximal 4 Wochen. Da können dann eben Kinder, Jugendliche in Arrestanstalten geschickt werden. Die können auch auf dem Gelände von Gefängnissen liegen, sind aber getrennt. Und der Gedanke dahinter ist eben, man soll wie so eine Warnung nochmal den jungen Menschen vermitteln, so sieht das aus, wenn man in so eine Art Gefängnisumgebung kommt. Es macht aber eben schon einen Unterschied, dass jetzt diese Jugendfreiheitsstrafe nach dem Vorschlag der CSU nicht schon für die 12-Jährigen greifen soll, denn wir können auch schon jetzt in der Rechtsprechung sehen, dass eben ganz junge 14-jährige Mörder, wenn die Jugendstrafe sozusagen greift, dann schon mal gleich zu einer Freiheitsstrafe von 8 bis 10 Jahren verurteilt werden.
Ja, das ist natürlich ein Unterschied, jetzt gerade auch in der Dauer, ne? Aber trotzdem muss man sagen, nach diesen Vorschlägen, es wäre eine Haft, die schon 12- oder 13-Jährige treffen könnte. Und es ist ja dann auch immer die Frage, macht das nicht auch eine Tür auf, ne? Also es ist dann nicht auch schnell in nächster Schritt zu sagen, gut, also wenn man 4 Wochen lang Arrest haben kann, dann warum nicht eigentlich auch länger? Müsste man dann nicht auch wie bei den 14-Jährigen doch eine längere Strafe dann auch möglich sein? Also es ist jetzt alles ja erstmal nur eine Diskussion, aber es öffnet natürlich dann schon auch die Tür in die Richtung, dass es eben doch eine Absenkung dieses Strafmündigkeitsalters sein kann.
Also diese Strafmündigkeitsgrenze von 14 Jahren, die wird ja gerne damit begründet, dass es nichts bringe, 12- und 13-Jährige ins Gefängnis zu stecken. Da kämen sie ja nur in schlechte Gesellschaft und lernten Dinge, die sie besser nicht lernen sollten. Das gilt ja allerdings auch für 14-Jährige, ja, und für 16-Jährige und für Erwachsene auch. Also ich habe so den Eindruck, dass man bei Kindern ausspricht, wie dysfunktional Gefängnisse sind, was man sich dann bei Jugendlichen und Erwachsenen nicht mehr traut, weil man die Strafe eben für die Normbestätigung braucht. Halte ich es jedenfalls für sinnvoll, die Strafmündigkeit so spät wie möglich beginnen zu lassen, damit man so spät wie möglich in die falsche dysfunktionale Richtung läuft.
Naja, du hast es ja gerade gesagt, ne, Strafe auch für die Normbestätigung. Man kann jetzt eine Grundsatzdebatte über den Sinn und Unsinn von Gefängnissen führen, aber man kann natürlich auch sagen, klar, unter Erwachsenen hat das eben auch diese Funktion, eine Gesellschaft ja auch irgendwo zu befrieden, ne? Also ein Normenwerk, eine Regel zu schaffen. Und das ist dann, finde ich, doch was anderes, ob man das sozusagen Erwachsenen zumutet oder ob man eben bei Kindern ist vielleicht doch schon richtig, dann darauf zu gucken, wie wirkt sich das eigentlich tatsächlich auf die Täterinnen und Täter aus. Aber wir müssen ja auch nochmal dazu sagen, es sind bis jetzt Vorschläge, Ideen, Diskussionen. Die Justizministerin Stefanie Hubig und auch andere SPD-Rechtspolitikerinnen haben schon erklärt, dass sie ein Strafverfahren für unter 14-Jährige ablehnen. Und es sei auch jedenfalls nicht geplant, das Alter für Strafmündigkeit herabzusetzen.
Ja, es geht ja auch aber ganz allgemein auch gar nicht nur um die Frage nach der Strafe, nach der möglicherweise Haft, sondern insgesamt um ein gerichtliches Verfahren, ja, um das es möglicherweise auch den Hinterbliebenen dann geht. Das hat man jetzt ja auch im Fall Luise gesehen. Man kann ja vielleicht sagen, das Zivilverfahren, das war jetzt für die Familie die überhaupt einzige Möglichkeit, den Fall überhaupt noch vor Gericht einmal aufarbeiten zu lassen, ja, und dass da auch dann doch natürlich auch Verantwortung zugewiesen wird. Der Vorsitzende Richter hat dann ja auch ganz klar diese Tat als heimtückischen Mord benannt, als Zivilrichtler und damit ja vielleicht auch so ein bisschen die Erwartungen an eine strafrechtliche Antwort vor Gericht ein Stück weit miterfüllt.
Ja, aber Markus, ne, wenn du das jetzt so sagst, dann gibt es doch eigentlich schon ein Verantwortungsverfahren. Ja? Das Zivilverfahren ist doch eigentlich das Verantwortungsverfahren. Da ist ein richtiges Gerichtsverfahren. Das kann auch schon für unter 14-Jährige angewandt werden. Und es geht auch um was, um viel Geld. Das hat bei den beiden Mädchen doch sicher auch ihre Verantwortung vor Augen geführt.
Hängt natürlich immer so ein bisschen davon ab, wie der Richter oder die Richterin seine Rolle da ausfüllt. Man kann das natürlich wahrscheinlich auch reduzierter in der strafrechtlichen Würdigung machen.
Naja, und es ist jetzt natürlich auch insgesamt kein Verfahren, das auf Kinder als Straftäterinnen zugeschnitten ist. Also es geht jetzt eben nicht darum, jetzt auf junge TäterInnen einzuwirken oder einen Ausgleich mit dem Opfer wirklich zu schaffen. Also es geht eben um diesen Zivilprozess, geht dann um die Frage Schadensersatz, in welcher Höhe, Schmerzensgeld. So die Frage, ob das nicht einer Verantwortungsübernahme vielleicht sogar entgegensteht oder ob man dann eben doch gucken sollte, ob man ein Verfahren speziell darauf zuschneidet, dass man eben einerseits auf diese jugendlichen Täter einwirken kann und gleichzeitig die Opfer erfahren können, hier passiert was, es gibt eine Aufklärung, es gibt ein Schuldeingeständnis. Sowas ist ja oft auch einfach ganz wichtig für die Familien.
Also es leuchtet mir schon ein, die Kritik, Annelie, ne? Weil diese Zivilrichter sind natürlich in keiner Weise jetzt auch ausgebildet für den Umgang mit Jugendlichen. Ne? Aber man könnte ja auch sagen, wenn es so ein Verantwortungsverfahren geben soll, dann wird es in die Ziviljustiz eingegliedert und dort mit speziell ausgebildeten Richtern durchgeführt. Es sind ja auch nicht so furchtbar viele Fälle, aber man kann ja auch vielleicht Fälle von Körperverletzungen und anderen Dingen mit einbeziehen, nicht nur Mordfälle. Das finde ich jedenfalls durchaus eine Idee, an der man weiter diskutieren könnte. Markus, du warst ja neulich auf dieser Konferenz in Konstanz von der baden-württembergischen Justizministerin. Da ging es ja auch um Strafmündigkeit und ja, solche Konzepte. Was hast du da mitgenommen?
Ja, also ich fand das schon sehr interessant und fand es auch beachtlich, wie ausgeruht sich da ausgetauscht wurde. Da waren nicht nur Juristen, da waren auch Entwicklungspsychologen, Leute aus der Schule, Polizei, Jugendhilfe. Da hat man eben halt nochmal gemerkt, das ist halt ja ähnlich, wie das diese Strategie auch gefordert wird. Das ist schon natürlich ein komplexes, großes Projekt, an dem sehr viele Akteure eigentlich mitwirken müssen, damit das eigentlich gut wird. Unterm Strich, würde ich sagen, habe ich mitgenommen, man merkt eben, dass schnell hinter der manchmal ja auch so ein bisschen populistisch vorgebrachten Forderung, Absenkung der Strafmündigkeit, das müssen wir von 14 runtersetzen, und dann haben wir alle Probleme gelöst, dass das natürlich nicht der Fall ist. Da lauern eben sehr komplexe Fragen dahinter auch, was bringt eigentlich was, in welchem Alter, wie kann man Jugendliche erreichen, dass die wieder auf einen guten Weg für ihre Zukunft kommen.
Es wird ja gerne auf die Schweiz als Vorbild verwiesen in dieser Diskussion. Die hat eine Strafmündigkeit schon ab 10 Jahren. Was wird denn da dran so gelobt?
Ja, das ist interessant bei der Schweiz zu sehen, aber auch bei anderen Staaten, die eine sozusagen niedrigere Schwelle bei der Strafmündigkeit haben. Diese Staaten, die haben oft ein viel gestaffelteres und ausdifferenzierteres Sanktions- und auch Hilfesystem als in Deutschland. Ja, also zum Beispiel bei der Schweiz, da ist der Freiheitsentzug überhaupt erst dann, obwohl die Grenze eben bei 10 Jahren liegt, erst ab 15 Jahren möglich und auch erstmal nur begrenzt auf ein Jahr. In Deutschland ginge das ja dann ab 14 Jahren, aber es geht dann auch irgendwie sofort natürlich nach oben. Und die Schweiz, das hat man da in Konstanz auf der Konferenz auch gemerkt, als das nochmal vorgestellt wurde, die hat eben ein sehr engmaschig abgestimmtes System aus Jugendhilfe, aus Therapie, aus Schule, aus Staatsanwaltschaften, Gerichte. Die arbeiten da alle sehr eng zusammen und sind eben sehr nah an den Kindern dran und versuchen eben sehr, sehr früh da zu begleiten.
Die Idee gibt es ja in Deutschland durchaus auch, ne? Und man muss vielleicht auch gerade mit Blick auf diesen Fall Luise nochmal sagen, Strafunmündigkeit heißt ja jetzt nicht, dass es einfach gar keine Folgen gibt, sondern auch in Deutschland können natürlich die Jugendhilfe, das Familienrecht und eben auch die Strafverfolgung ineinander greifen. Kinder können etwa aus Familien herausgenommen werden, gibt auch die Möglichkeit, dass sie in bestimmten Einrichtungen untergebracht werden. Es gibt sowas wie Tätertraining, es gibt Therapien und so weiter. Da kann man sicherlich auch noch sehr viel verbessern. Also wie du sagst, ist ja dieser Fokus Zusammenarbeit von Familienhilfe, Jugendhilfe, Strafverfolgern. Aber es ist natürlich auch ein Bereich, der viel Geld kostet.
Ja, keine Frage. Und dann ist es natürlich auch immer so ein bisschen Wohlfeil, in die Schweiz zu gucken. Da sind natürlich viel Ressourcen da, um solche Sachen auch umzusetzen. Und ein Schweizer Jugendanwalt aus Zürich, der auf der Tagung da mit dabei war in Konstanz, der hat mal zum Beispiel so vorgerechnet, dass ein Jahr Unterbringung in einer geschlossenen Einrichtung die Schweiz ungefähr so viel kostet wie ein Einfamilienhaus. Ja. ich finde es durchaus auch sympathisch, dass man mehr halt guckt, auch vielleicht, was gibt es denn schon für Instrumentarien und kann man die vielleicht auch noch schärfen? Ja, also wir haben das ja schon gesagt, wir haben auch im Familienrecht Regeln, auch Regeln, wo man sogar Menschen, junge Menschen in geschlossene Einrichtungen bringen kann. Das ist das Familienrecht aber darauf ausgerichtet, auf das Prinzip Freiwilligkeit. Da geht es ja eher um Hilfe, nicht um Sanktionen, viel aufs Kindeswohl ausgerichtet. Ich glaube schon, dass man, wenn man überlegt, ob man da vielleicht nochmal die bestehenden Regelungen anders nutzt, vielleicht auch nochmal anders die Aufgabe von Familienrichterinnen, Familienrichtern schärft oder eben auch da gesetzliche Regeln nochmal nachschärft und eben vielleicht mit mehr Zwangselementen versieht, dass man da auch noch echt eine, ja, quasi sozusagen ein Potenzial hat, dieses ganze System, Strategien gegen Kinder- und Jugendkriminalität besser auszurüsten.
Insofern ist es ja vielleicht auch ein Thema, bei dem es gar nicht so schlecht ist, die Gesetzgebung so ein bisschen zu verlangsamen, wie du am Anfang dargestellt hast, und erstmal mit allen Beteiligten so umfassend zu gucken, was gibt es eigentlich schon, was greift gut ineinander, was noch nicht so, wo kann man auch in dem, mit dem, was man schon hat, was verbessern. Und ich glaube, es ist auch ein Thema, bei dem es wirklich ganz wichtig ist, da auf beide Seiten zu gucken, ne? Also einerseits, wie geht man richtig mit so jungen Tätern, Täterinnen um, die man eben versucht, irgendwie wieder auf den richtigen Weg zu bringen, die man versucht zu erreichen, und auf der anderen Seite, was brauchen die Opfer von Gewalt oder was brauchen die Familien? Dass es da ja auf jeden Fall nicht einfach nur ein Schulterzucken gibt, sondern eben auch irgendeine Form, in der dann sowas aufgearbeitet wird und aufgefangen werden kann.
Ja, ich glaube, ich finde es schon wichtig, wenn eben sozusagen, auch wenn es jetzt ein verlangsamender Prozess ist, dieser Prozess zumindest im Gang gehalten wird, und das ist jetzt vielleicht auch durch sowas wie den Antrag Sachsens für die Justizministerkonferenz nochmal so einen Schritt weiter da dran zu bleiben. Es findet eine Diskussion statt, weil sonst haben wir die Lage, dass dann einfach jedes Mal, wenn so ein furchtbarer, spektakulärer Fall auftritt, dass immer wieder von Null sozusagen losdiskutiert wird mit den alten, sag ich mal, radikalen Absolutheitspositionen. Und ich glaube, da einen ausgeruhteren, konstruktiven Diskurs zu haben, der da versucht, eine neue Strategie, neue Antworten zu finden, ist unheimlich wichtig.
Und nun zur Beleidigung der Woche. Zur Wahl stehen Lackaffe und Lügenfritze. Naja, es geht natürlich um ein ernstes Thema. Immer wieder werden Strafverfahren wegen relativ harmlosen Politikerbeschimpfungen bekannt. Und immer wieder entsteht dabei der Eindruck, die Meinungsfreiheit in Deutschland sei bedroht. Sachsens Justizministerin Konstanze Geiert, CDU, die will deshalb bei der nächsten Justizministerkonferenz nicht nur den Tatbestand der Politikerbeleidigung in Frage stellen, sie fragt sich sogar ganz grundsätzlich, ob normale Beleidigungen überhaupt strafbar sein müssen. Annelie, warum reden gerade alle über Lackaffe und Lügenfritze?
Ja, das sind zwei Bezeichnungen für unseren Bundeskanzler Friedrich Merz. Die haben gerade in Baden-Württemberg zu Strafverfahren geführt. Der Lackaffe, dafür gab es einen Strafbefehl des Amtsgerichts Heilbronn, und nach dem Einspruch des Betroffenen kam es dann auch zu einer Hauptverhandlung, und in dem Verfahren wurde dann nach 153a Strafprozessordnung eingestellt gegen Zahlung einer Geldauflage von 100 Euro. Und beim Lügenfritze kam der Strafbefehl vom Amtsgericht Öhringen und wurde sogar rechtskräftig. Also das sind beides strafbare Beleidigungen.
Okay, das ist im Ergebnis ja sogar folgenreicher als das Ermittlungsverfahren vor einigen Wochen, wo Kanzler Merz als Pinocchio bezeichnet wurde. Da wurde das Verfahren ja nach kurzer Prüfung einfach folgenlos eingestellt.
Ja, und auch bei Pinocchio gab es ja schon ziemlich viel Empörung. Das Ergebnis scheint da also mittlerweile sogar relativ egal zu sein, sondern dass überhaupt wegen solcher Lappalien die Staatsanwaltschaften tätig werden, das ist eigentlich schon immer eine Diskussion und gilt als Skandal. Wir haben da ja auch in der Rechtslage 51 schon mal drüber gesprochen. Damals ging es um einen Antrag der AfD auf Streichung der Politikerbeleidigung als Delikt. Der wurde im Bundestag einmütig abgelehnt. Nun kommt aber eine CDU-Justizministerin und schlägt ebenfalls vor, die Politikerbeleidigung zu streichen. Was für ein Paragraph ist das denn?
Also die Politikerbeleidigung ist in Paragraph 188 Strafgesetzbuch geregelt. Diesen Paragraphen gibt es eigentlich schon seit Jahrzehnten. Aber da ging es früher eben nur um Verleumdungen, die Politiker die Ausübung ihres Amts erschweren. Also wenn man sagt, Friedrich Merz ist von der SPD bestochen, oder Björn Höcke misshandelt seinen Hamster. Da gab es schon immer eine höhere Strafdrohung auf solche Politikerverleumdungen, als wenn ich dich, Anneli, verleumte oder du mich.
Genau, dieser 188 wurde aber 2021 ausgeweitet auf Beleidigungen. Und seitdem erfasst er eben nicht nur die Verleumdung von Politikern, sondern auch die Beleidigung von Politikern. Und die Strafdrohung für so eine Beleidigung liegt dann eben bei bis zu 3 Jahren Haft, statt bei bis zu 1 Jahr im Grundtatbestand Beleidigung nach 185.
Ja, wobei diese erhöhte Strafdrohung in der Praxis eigentlich gar keine Rolle spielt. Die Verfahren werden ja häufig eingestellt, ohne Geldauflage oder mit Geldauflage. Allerhöchstens gibt es eine Geldstrafe, aber jedenfalls keine Freiheitsstrafe, wo dann dieser Strafrahmen eine Rolle spielt. Und ob man jetzt Lackaffe als Politikerbeleidigung nach § 188 oder als normale Beleidigung nach § 185 bestraft, das macht in der Praxis eigentlich überhaupt keinen Unterschied. Praktisch relevanter ist, dass die Staatsanwaltschaft bei der Politikerbeleidigung auch ohne Strafantrag des Betroffenen ermitteln kann, wenn öffentliches Interesse besteht, während die normale Beleidigung ja nur auf Antrag verfolgt wird.
Ja, da wüsste man natürlich schon auch gerne mal, wie die Staatsanwaltschaften da eigentlich vorgehen, wenn sie eben auch ohne Antrag ermitteln können. Ist ja schon wie schwierig, wenn man sich vorstellt, könnte vielleicht bei der Staatsanwaltschaft sich dann jemand hinsetzen und sagen, so, wir suchen jetzt mal wirklich nach allen Beleidigungen gegen Friedrich Merz, aber wir ignorieren Lars Klingbeil oder was interessieren uns die Beleidigungen, die die linke Oppositionspolitikerin Heidi Reicheneck auszuhalten hat. Also ist natürlich schon so ein bisschen die Frage, wenn man jetzt sagt, es gibt ja einfach unglaublich viel an Beleidigungen, alles können die Staatsanwaltschaften sowieso nicht abdecken, wie sollen sie dann da vorgehen, was sollen sie dann auswählen?
Ja, ich glaube, in der Praxis spielt auch diese Möglichkeit von Ermittlungen von Amts wegen gar keine so große Rolle. Das ist zwar vorgesehen, aber in der Praxis ist es so, dass viele Spitzenpolitiker längst spezielle Dienstleister beauftragt haben, die dann für sie im Netz nach Beleidigungen suchen, diese gerichtsfest dokumentieren und dann in Hunderten von Fällen Strafanzeige und Strafantrag im Namen der jeweils betroffenen Politiker stellen, sodass also die Staatsanwaltschaften da gar nicht groß überlegen müssen, ob sie da selber von Amts wegen tätig wären.
Ja, gilt übrigens selbst auch für AfD-Politiker wie Alice Weidel etwa, die anderen Parteien zwar oft vorwirft, sie könnten keine Kritik aushalten, aber sie hat auch schon zahlreiche Strafanzeigen wegen Beleidigungen gestellt. Also das zieht sich eigentlich so durch alle Parteien. Ist aber natürlich auch noch eine Entscheidung, will man das machen als Politiker oder sagt man eben, ich stehe da drüber und ich schaue das mir vielleicht nicht so genau an, was da überall so über mich gesagt und geschrieben wird.
Ja, also ich finde jedenfalls, die Praxis, der Blick auf die Praxis zeigt, dass man diese Ergänzung des Paragraph 188 um die Politikerbeleidigung einfach wieder rückgängig machen könnte, denn Beleidigung ist ja immer strafbar, auch wenn ich einen Politiker beleidige und auch Politiker sind in der Lage, selbst Strafanträge wegen Beleidigung zu stellen und tun es ja auch nicht zu knapp.
Ja, eigentlich ist die Reform von 2021 damit irgendwie voll nach hinten losgegangen, denn jetzt haben alle so den Eindruck, Politiker haben hier ein Zweiklassenstrafrecht, Politikerbeleidigung ist irgendwie schlimmer als normale Beleidigung und die werden da besser geschützt als andere.
Ja, also insofern haben die Sonderregelungen für die Politikerbeleidigung zwar nur symbolische Wirkung, aber eben eine negative symbolische Wirkung, denn die Politiker, die besonders geschützt werden sollten, die haben jetzt Nachteile, weil ihre nicht hohe öffentliche Akzeptanz jetzt zusätzlich leidet. Also ich würde einfach die Beleidigung in Paragraph 188 wieder streichen, dann bleibt dort wie früher die Politikerverleumdung.
Trotzdem gab es ja auch Gründe dafür, dass man es so gemacht hat. Warum gab es denn diese Reform 2021?
Naja, da war halt der sogenannte Zeitgeist noch ein ganz anderer. Große Teile der Zivilgesellschaft waren da sehr alarmiert über die zunehmende Hetze und den Hass im Netz. Und da waren eben auch PolitikerInnen betroffen. Am bekanntesten ist wohl das Beispiel der damaligen grünen Abgeordneten Renate Künast, die Drecksfotze genannt worden war. Und in diesem Klima, wo sich alle über solche Beschimpfungen aufgeregt haben, da erschien es dann auch naheliegend, Personen des politischen Lebens eben besser gegen Beleidigungen zu schützen.
Der Gedanke ist ja auch nicht unberechtigt. Ne? Also es ist ja wirklich so, dass viele Menschen sagen, sie verzichten aus Angst vor Hass und Beschimpfungen auf öffentliche Äußerungen. Sie haben überhaupt gar keine Lust, sich im Internet da zu bewegen. Gerade Frauen werden besonders häufig Opfer von auch eben solchen sexualisierten Beschimpfungen, die ja auch einfach nochmal eine ganz bestimmte Wirkung haben, wie eben jetzt in diesem Beispiel von Renate Künast.
Ja, also es ist wirklich ein klassischer Zielkonflikt. Einerseits hat nach einer Allensbach-Umfrage die Hälfte der Deutschen das Gefühl, dass sie aus Angst vor Sanktionen nicht mehr sagen können, was sie denken. Und andererseits ziehen sich aber auch viele zurück, weil die öffentliche Debatte, so wie sie ist, eben so verroht ist.
Ja, und es ist vielleicht auch wichtig, da in beide Richtungen zu gucken. Ne? Also auch das Bundesverfassungsgericht tut das. Es ist insofern auch keine große Hilfe, das jetzt aufzulösen, sondern das sendet auch Signale in beide Richtungen. Es betont einerseits, wie wichtig die Meinungsfreiheit für die Demokratie ist und dass dazu auch zugespitzte und polemische Kritik gehört, insbesondere Kritik an den Mächtigen. Und andererseits warnt Karlsruhe aber auch davor, dass die Demokratie leidet, wenn eben keiner mehr bereit ist, ein öffentliches Amt zu übernehmen, weil man Tag und Nacht aufs Übelste beschimpft wird.
Ja, also da sucht Karlsruhe auch noch nach einem vernünftigen Mittelweg und hat ihn irgendwie noch nicht so richtig gefunden.
Die sächsische Justizministerin Constanze Geyert ist ja dagegen jetzt sehr eindeutig und entschlossen. Die stellt sogar 185 den Grundtatbestand der Beleidigung in Frage, ob man das denn überhaupt noch bräuchte.
Ja, also durchaus zu Recht. Die Beleidigung ist ja eine Norm, die heute in dieser Form sicher nicht mehr eingeführt werden könnte. Also Zitat, die Beleidigung wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. So heißt es in Paragraph 185, aber es fehlt jede Definition, was überhaupt eine Beleidigung ist.
Ja, man weiß es irgendwie, wenn man eine hört, ne? Also Beleidigung ist der Angriff auf die Ehre einer anderen Person durch Kundgabe ihrer Missachtung. Das sagt die Rechtsprechung. Und ich würde auch sagen, man weiß schon ungefähr, was eine Beleidigung eigentlich ist. Das ist jetzt vielleicht gar nicht so ein großes Bestimmtheitsproblem. Schwierig ist aber eben dieser Grenzbereich. Wo fängt die Strafbarkeit eigentlich an? Was ist zwar unfein und derb, aber noch zulässig? Und wo muss man eine Grenze ziehen, eben auch um Schwächere zu schützen?
Die sächsische Ministerin Geyert, die schlägt jetzt vor, die strafbare Beleidigung erst dann beginnen zu lassen, wenn die Anerkennung des anderen als Person missachtet wird.
Ja, was meint sie damit?
Okay, ich sehe schon, du findest das jetzt auch kein Vorbild an Bestimmtheit. Also ich verstehe es so, wenn ich sage, du spielst Fußball wie ein Volltrottel, dann soll das nicht strafbar sein, weil es irgendwie sachlichen Bezug hat. Aber wenn ich sage, du bist ein Volltrottel, dann degradiere ich dich als Person.
So ähnlich ist die Rechtsprechung ja jetzt eigentlich auch schon. Ne? Also wenn ich nur dich als Person angreife, ohne Bezug zu einer sachlichen Auseinandersetzung, dann ist das eine Schmähkritik und dann ist das auch immer eine Beleidigung. Wenn es jetzt aber einen sachlichen Anlass gibt, also du wirst jetzt zum Beispiel in eine Fußballmannschaft berufen und ich möchte deutliche Worte dazu finden, dass du dafür vollkommen ungeeignet bist. In solchen Fällen muss dann eben abgewogen werden, überwiegt jetzt die Meinungsfreiheit, die ich dann auch deutlich zum Ausdruck bringen darf, oder überwiegt dein Ehrschutz?
Ja, und wie würdest du jetzt abwägen in diesen Beispielen, die wir eingangs genannt haben? Ne? Also ob man Politiker jetzt Lackaffen nennen kann oder Schwachkopf, so wie Herr Habeck einst, wenn man mit seiner Politik einfach grundsätzlich nicht einverstanden ist.
Ja, ich muss ehrlich zugeben, ich habe so ein bisschen so eine Schwäche für diese altmodischen Schimpfwörter. Ne? Also ich finde irgendwie diese Ausdrücke so vergleichsweise hübsch, wenn man mal überlegt, was ansonsten alles so im Internet geschrieben wird. Also wenn jetzt Lackaffe oder Lügenfritze oder meinetwegen auch Schwachkopf so das Ende der Fahnenstange bei den Beleidigungen wären, dann hätten wir doch wirklich gute Zeiten. Da kann man als Politiker doch auch irgendwie drüber stehen. Andererseits finde ich es jetzt auch nicht völlig unzumutbar, auf Beleidigungen einfach mal zu verzichten. Also man kann ja auch ohne Beleidigung scharfe Machtkritik üben. Ist jetzt vielleicht auch gar nicht so verkehrt, wenn man sagt, es gibt eben diesen Straftatbestand, Beleidigung. Und wenn jemand nach so einer grenzwertigen Beleidigung dann mit der Justiz zu tun hat, und dann wird es aber im Ergebnis eingestellt und hat jetzt auch nicht so wahnsinnig gravierende Folgen, dann ist das eben so.
Also es wäre so wie eine gelbe Karte im Fußball.
Ja, genau, so ein Warnschuss. So, hier, jetzt geht's jetzt nicht weiter.
Und du hast da keine Angst vor dem Chilling-Effekt, dass sich keiner mehr traut, frei von der Leber weg seine Meinung zu sagen?
Ja, also man muss ja nicht zwingend andere beleidigen, um seine Meinung zu sagen. Ne? Aber ich sehe natürlich auch den Punkt, dass es wirklich möglich sein muss, auch mit einer zugespitzten und pointierten Sprache Kritik zu äußern. Es ist eben die Frage, ob man dafür Schimpfwörter braucht oder ob einem irgendwie was anderes einfällt. Ich halte das jetzt nicht für unmöglich.
Also ich bin ja ein großer Freund der Meinungsfreiheit, aber das Recht, Politiker Lackaffe oder Schwachkopf zu nennen, das ist mir eigentlich jetzt wirklich ziemlich egal. Das ist ja keine Frage der Liberalität oder Toleranz, sondern eigentlich der Verhältnismäßigkeit.
Das heißt, man bräuchte dafür nicht unbedingt eine Gesetzesänderung, sondern man sollte solche Strafverfahren einfach einstellen oder eben gar nicht erst eröffnen.
Ja, also dann ist unsere Botschaft an die Justizministerkonferenz, wir brauchen keinen neuen Paragraph 185, sondern alle sollten beim Kritisieren und beim Strafverfolgen einfach ein bisschen vernünftiger sein. Aber die Politikerbeleidigung als Sondertatbestand, die kann man wirklich abschaffen.
Okay.
das gleiche Geld verdienen wie die männlichen Kollegen, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, das ist seit ungefähr 1865 eine Forderung der Frauenbewegung. Immerhin, wir sind da mittlerweile einigermaßen nah dran, aber noch gibt es eine Lohnlücke. Rund 6% beträgt der sogenannte Gender Pay Gap. Das heißt, auch bei gleicher Tätigkeit und Qualifikation verdienen Frauen weniger als Männer.
Und damit es damit schneller ein Ende findet, gibt es die Entgelttransparenzrichtlinie der EU. Und zwar schon seit 3 Jahren ist die beschlossen. Was bedeutet, sie hätte eigentlich bis zum 7. Juni umgesetzt werden müssen. Aber Deutschland vertrödelt diese Frist.
Ja, es geht eben alles etwas langsam in diesem Bereich. Deutschland hat die Richtlinie noch nicht umgesetzt und Karin Prien, unsere Frauenministerin, ließ verkünden, man wäre dann vielleicht Ende des Jahres oder nächstes Jahr soweit. Aus der Unionsfraktion im Bundestag hieß es aber auch schon ganz offen, man wolle diese Entgelttransparenzrichtlinie am liebsten eigentlich gar nicht mehr. Und die Bundesregierung solle da doch nochmal mit Brüssel verhandeln. Der EU-Ministerrat möge diese Richtlinie lieber mal wieder abschaffen. Man will doch die armen Unternehmen jetzt in der Wirtschaftskrise nicht auch noch mit zusätzlichen Pflichten und Änderungen belasten.
Ob das so klug ist, das werden wir gleich diskutieren, aber fangen wir erstmal von vorne an. Schon seit 1957 gilt nämlich EU-weit der Grundsatz gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Die EU war da absolut fortschrittlich.
Ja, 1957, das ist jetzt auch schon ein bisschen her und das ist noch nicht ganz eingelöst.
Seit 2017 gibt es aber immerhin ein deutsches Entgelttransparenzgesetz. Das Gesetz gibt Beschäftigten einen Anspruch zu erfahren, was Kollegen und Kolleginnen mit vergleichbarer Arbeit verdienen. Dieser Auskunftsanspruch gilt bisher allerdings nur in großen Unternehmen ab 200 Beschäftigten.
Ja, die EU-Richtlinie zur Entgelttransparenz geht schon nochmal deutlich über dieses deutsche Gesetz hinaus. Also zum einen gilt es dann eben in viel mehr Betrieben, auch schon ab 100 Beschäftigten. Es gibt umfangreichere Auskunftsrechte, es gibt eine Beweislastumkehr zulasten des Arbeitgebers und es gibt auch insgesamt mehr Druck auf die Unternehmen, von sich aus für Entgeltgleichheit zu sorgen, etwa Informationspflichten, Berichtspflichten. Es ist jetzt nicht die eine große Änderung gegenüber dem Entgelttransparenzgesetz, aber es sollen dann eben viele Stellschrauben ineinander greifen, sodass es einfacher wird festzustellen, ob man als Arbeitnehmerin zu wenig verdient und es einfacher wird, das gleiche Gehalt durchzusetzen. Insofern, das deutsche Entgelttransparenzgesetz muss in vielen Punkten nachgebessert werden, damit es dem geltenden EU-Recht dann auch entspricht.
Ja, und wenn das nicht passiert, dann droht eben ein Vertragsverletzungsverfahren. Das heißt, Deutschland müsste letztlich Strafe zahlen, wenn es das EU-Recht nicht umsetzt. Das kann aber, ja, wir kennen es, Jahre dauern, bis der EuGH entscheidet. Deshalb ist Familienministerin Prien jetzt ja auch noch so ziemlich ruhig.
Ja, das stimmt. Interessanter ist deswegen auch, für staatliche Arbeitgeber ist die Richtlinie schon ab dem 8. Juni zu beachten. Also ab dem Tag, an dem die Umsetzungsfrist abgelaufen ist. Die Richtlinie entfaltet dann nämlich teilweise eine unmittelbare Wirkung, auch ohne Umsetzung.
Das müssen wir jetzt vielleicht ein bisschen juristisch erklären. Es gibt ja EU-Verordnungen und EU-Richtlinien. Und eigentlich ist der Merksatz, EU-Verordnungen gelten unmittelbar. Und Richtlinien müssen erst in nationales, also deutsches Recht umgesetzt werden. Also wenn die Mitgliedstaaten mit der Umsetzung hinten dran sind, die Frist versäumt haben, vielleicht nicht richtig wollen, ja, dann können sich die Bürger dennoch unter bestimmten Voraussetzungen auf die Richtlinie berufen. Wenn die Richtlinie ganz konkrete Ansprüche gibt, die einfach so umgesetzt werden können, ohne dass man deutsches Gesetz dazu braucht. Und wenn es Ansprüche gegen den Staat sind, also so diese direkte Wirkung von nicht umgesetzten Richtlinien gibt es nur gegen den Staat, nicht gegen andere Bürger und Unternehmen.
Genau, es gibt ja genügend öffentliche Arbeitgeber, also alle Ministerien, Behörden, Städte, Gemeinden, kommunale Verkehrsbetriebe, Müllabfuhr, staatliche Krankenhäuser. Die müssen sich alle ab dem 8. Juni daran halten und müssen die Pflichten aus der Entgelttransparenzrichtlinie erfüllen.
Das ist zwar schon mal was, aber im öffentlichen Dienst ist der Gender Pay Gap sowieso kaum vorhanden. Also wichtiger ist ja, dass die Entgeltgleichheit auch in privaten Unternehmen gilt.
Genau, die können sich jetzt allerdings auch nicht so ganz zurücklehnen, denn die Gerichte werden ab dem Ende der Umsetzungsfrist, also ab dem 8. Juni, das geltende Recht, das heißt also das Entgelttransparenzgesetz und das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das AGG, im Lichte der EU-Richtlinie auslegen. Also zumindest in einigen Bereichen, bei denen die aktuellen Normen schon ziemlich nah dran sind an diesem EU-Recht, da wird man dem dann noch so einen Schubs geben und sagen, so, das legen wir jetzt EU-konform aus. Das betrifft vor allem die Auskunftsrechte, die nach der Richtlinie eben umfassender sind. Das kann zum Beispiel auch gut die Beweislastumkehr betreffen oder Geheimhaltungsklauseln in Arbeitsverträgen, also dass man nicht über sein Gehalt sprechen darf. Die dürften weitgehend hinfällig sein, sagen Anwälte. Ein bisschen anders ist das bei den Informations- und Berichtspflichten. Da wird Unternehmen aber auch schon geraten, zumindest mal vorzusorgen, dass man eine Datenbasis hat, wenn die Berichtspflichten dann kommen. Wir haben zu diesen Details auch einen Gastbeitrag von zwei Anwälten, Dr. Michaela Felisiak und Dr. Dominik Sorber. Den verlinken wir.
Okay, klingt aber auch ganz schön kompliziert. Ist das denn überhaupt im Interesse der Unternehmen, wenn da jetzt so ein Zwischenstadium entsteht, in dem die Entgelttransparenzrichtlinie teilweise doch gilt oder irgendwie Einfluss hat, obwohl sie ja noch nicht umgesetzt wurde?
Nee, nach weniger Bürokratie für die Unternehmen klingt das jetzt nicht gerade. Ne? Also wenn die jetzt gar nicht so richtig wissen, woran sie eigentlich sind. Deswegen herrscht da ja auch so eine gewisse Aufregung und man liest und hört von allen Kanzleien, die in dem Bereich tätig sind. Lasst euch beraten, passt auf was ihr jetzt trotzdem alles achten müsst. Wäre eigentlich einfacher, es gäbe ein Umsetzungsgesetz, dann wäre ganz klar, was denn jetzt die deutsche Rechtslage ist.
Aber für die Anwaltskanzleien, die da jetzt diese Beratung anbieten, ist natürlich ein lukratives Geschäft. Ne? Die haben ja vielleicht jetzt auch ein eigenes Interesse, die Unternehmen da ein bisschen zu verunsichern und zu sagen, die Richtlinie kommt jetzt zwar nicht, aber wer weiß, ihr könnt verklagt werden. Besser, ihr lasst euch jetzt schon von uns beraten.
Ja, so haben dann doch eigentlich alle was davon. Also die Kanzleien können beraten, die Unternehmen strukturieren schon mal ihre Entgeltordnung schön transparent um und die Arbeitnehmerinnen müssen am Ende vielleicht gar nicht mehr klagen, weil sie nämlich dann einfach mal das gleiche Gehalt kriegen wie die männlichen Kollegen.
Ah ja, interessante These. Dann hätte Ministerin Prien mit ihrer Weigerung, die Richtlinie fristgerecht umzusetzen, also erst die Unsicherheit erzeugt, die großen Kanzleien dann als Geschäftsmodell nutzen und damit eher für eine beschleunigte und konsequente Umsetzung der Richtlinie sorgen. Also hoffen wir mal, dass du recht hast.
Und was ist sonst noch Wichtiges los gewesen in den letzten 2 Wochen? Das hat vom LTO Newsdesk Pauline Dietrich für euch zusammengefasst.
Leistungskürzungen in Deutschland für abgelehnte AsylbewerberInnen verstoßen gegen EU-Recht, so der Europäische Gerichtshof. Konkret ging es um die ältere Fassung einer Regelung, nach der Leistungen für Personen, für deren Asylantrag ein anderer Mitgliedstaat zuständig ist, beschränkt werden können. Und zwar auf Sachleistungen für Ernährung, Unterkunft und Körperpflege. Der EuGH sieht darin einen Verstoß gegen die EU-Aufnahmerichtlinie, nach der die gewährten materiellen Leistungen einem angemessenen Lebensstandard entsprechen müssen. Und diese Pflicht gelte eben auch gegenüber den AsylbewerberInnen, die ausreisepflichtig sind. Ein Straßenfest neben einem Demonstrationszug. So soll der Christopher Street Day in Dresden stattfinden. Dass der Demonstrationszug als Versammlung einzustufen ist, sollte klar sein. Aber dass auch das Straßenfest mit Musik, Essen und Getränken diesen Status bekommt, hat nun das Sächsische Oberverwaltungsgericht im Eilverfahren geklärt. Das Gericht stellte auf das politische Gesamtkonzept der Veranstaltung ab und berücksichtigte dabei einen engen Zusammenhang zwischen Straßenfest und Demonstrationszug. Eine Frau unterschrieb in einem Möbelhaus einen Kaufvertrag über den Erwerb einer Einbauküche. Wirksam wurde der aber nicht, hat nun das Landgericht Frankenthal entschieden. Die Frau lehnte sowohl Bezahlung als auch Lieferung der Küche ab. Das Gericht bestätigte, dass es an einer Einigung über die wesentlichen Bestandteile der Einbauküche fehlte. Zum Beispiel sei nicht ersichtlich, welche Elektrogeräte genau mitgekauft würden. Außerdem gäbe es Verweise auf Preislisten, die zu unbestimmt seien. Kurz gesagt, es fehlte an den essentiellen Nikotin. Mehr dazu und viele andere News gibt's auf lto.de. Viel Spaß dabei.
Christian, du hast doch eine Bahncard 100, ne?
Ja, super Sache.
Wenn du so viel Zug fahren kannst, wie du willst, ne, hin und her und her und hin, dann wozu brauchst du dann eigentlich überhaupt noch eine Wohnung?
Ja, oder umgekehrt, weil ich ja halb in Berlin und halb in Freiburg wohne, brauche ich eine Bahncard 100, um hin und her zu fahren.
Also du hast lieber in Freiburg und in Berlin noch ein Bett stehen, in dem du dann übernachten kannst. Das macht zum Beispiel Lasse Stollei anders. Der ist als Zugnomade oder Zugblogger bekannt geworden und hat sich gedacht, naja, so eine Bahncard, zumal für junge Leute, die kostet 3.199 Euro, das ist doch günstiger als Miete zahlen, da wohne ich doch einfach im ICE. Da stellen sich Juristinnen und Juristen natürlich gleich Fragen, darf man das denn? Darf man mit der Bahncard 100 im ICE wohnen? Und da hat Jasmina Steinborn einen schönen Beitrag für uns geschrieben, in dem sie das alles mal so ein bisschen durchdacht hat, was da eigentlich erlaubt ist und was nicht.
Also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, also dass man doch relativ viel machen kann im ICE. Man kann arbeiten, man kann essen gehen, man kann aufs Klo Klo gehen, sich die Hände waschen. Also so, weil man eben sich so lange im Zug aufhält, ist der schon auch irgendwie zum Wohnen eingerichtet. Aber Wohnen ist natürlich ein ganzheitliches Konzept und die Möglichkeit, sich mal zurückzuziehen und andere auszuschließen vom eigenen Leben, das hat man halt wirklich nur in der eigenen Wohnung.
Ja, und auch die Gemütlichkeit findet dann so ein bisschen ihre Grenzen an den Beförderungsbedingungen, ne? Also schon sich über zwei Sitze auszustrecken, ist davon nicht mehr so ganz gedeckt, wobei man natürlich an tolerante Schaffner geraten kann, die da großzügig drüber hinwegsehen. Man sollte auch nicht gerade seine Kaffeemaschine mitnehmen oder sich ein dauerhaftes Bücherregal in der Gepäckablage einrichten. Also wenn die Fahrt zu Ende ist, ist sie zu Ende. Man muss umsteigen und es ist dann vielleicht mit dem Wohnen, kann man das dann vielleicht doch nicht so ganz nennen. Aber es sind also schöne Erfahrungen von Lasse Stoller hier nachzulesen. Es hat ihm wohl viel Spaß gemacht, jahrelang.
Was macht er jetzt? Also wohnt er immer noch im ICE? Oder?
Du, das ist das Schöne. Er hat seine Leidenschaft einfach zum Beruf gemacht und ist jetzt Zugführer. Das heißt, er ist als Zugchef dann verantwortlich dafür, selber zu schauen, ob sich denn alle an die Beförderungsbedingungen halten.
Oh, da wird er sicher sehr tolerant sein.
Bestimmt. Und ist immer noch jeden Tag im Zug unterwegs. Und das war's von uns zur aktuellen Rechtslage.
Wir freuen uns wieder über Feedback, Anregungen und alles Übrige an rechtslage@lho.de.
Und ihr könnt schon nächste Woche wieder einschalten, dann gibt es nämlich eine Rechtslage-Sonderfolge vom Deutschen Anwaltstag. Der findet vom 10. bis zum 12. Juni in Freiburg statt und es geht unter anderem darum, wie KI das Recht und die Arbeit für Anwälte und Anwältinnen verändert. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin.
Tschüss.